Ihr aktueller Blick auf die Finanzwelt. Bullish, bearish, börsennah. Jetzt bei Kempers Börse.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Kempers Börse. Wir freuen uns natürlich, dass Sie wieder dabei sind. Und ganz kurz, bevor wir mit der eigentlichen Folge heute starten, es wird sich ein bisschen was ändern oder es hat sich schon geändert. Sie haben ja schon gemerkt, dass jetzt die ersten zwei oder drei Tage die Woche noch nichts hochgeladen wurde. Es ist jetzt kein börsentäglicher Podcast mehr, sondern wir werden uns jetzt einmal die Woche mit einem Gast, meistens mit einem Gast, hinsetzen. Ja, und dann versuchen, ein wichtiges Thema oder ein oder zwei Themen, ja, dann wirklich fundamental zu durchleuchten, damit man auch wirklich, ja, mit das Ganze mit richtigem Hintergrundwissen etc., mit Aktienkennzahlen etc. komplett vernünftig belegen kann. Und ich denke mal, am Ende des Tages haben wir da oder haben gerade natürlich auch Sie da am Ende mehr von, da wir dann einfach mehr Informationen oder das Maximale an Informationen dann in diesen Podcast halt reinpacken können. Und heute geht es nicht um eine Aktie oder um ein spezielles Thema geht es natürlich schon. Und zwar ja für die erste quasi neue Folge jetzt mit diesem neuen Konzept sprechen wir mit Florian Söllner. Grüße dich.
Hallo.
Der Mann ist ja natürlich schon bekannt. Und wir wollen darüber sprechen, was man an der Börse eigentlich beachten muss. Aber nicht auf den Blutigen-Anfänger bezogen, weil unsere Zuhörer bzw. unsere Leser haben ja schon ein bisschen was mit Börse zu tun gehabt, meistens auf jeden Fall. Und Flo, du bist ja schon ein paar Tage älter als ich, muss man sagen, auch wenn man es dir tatsächlich jetzt nicht so sehr ansieht. Aber du hast schon Jahrzehnte an der Börse erlebt. Ja, du hast also weitaus mehr Erfahrung als ich. Und womit fangen wir an?
Was meinst du? Ich war auch mal jung, so wie du.
Ja.
Und lange ist es her schon. Damit du mal ein Gefühl dafür hast, das waren andere Zeiten damals. Ich erinnere mich, so als Schüler hat es mich damals in der Tageszeitung interessiert, als da jeden Tag dann die Kurse von BMW gab es damals schon zum Beispiel oder Linde. Und dann einmal so ein Kurs in der Zeitung, weil es gab ja keine Charts in dem Sinne. Man konnte da nicht per Smartphone wie jetzt Kurse sich mal holen. Die habe ich mir dann notiert auf so Papier. Und dann selbst Charts gezeichnet im Laufe der Jahre. Also das hat schon immer eine gewisse Faszination natürlich ausgeübt. Und so bin ich dann ins Börsenleben quasi eingetaucht. Mein Studium habe ich nicht vollendet, sondern bin dann auch damals zu einem Startup nach Berlin, war da bei der Gründung mit dabei,
ja.
Und dann später in Wien gewesen. Aber immer schon war dann unsere Hauptaufgabe und unser Hauptinteresse die Börse an sich. Und im Laufe der Jahre informiert man sich, liest viel und macht selbst viele Fehler. Und da haben sich doch ein paar Muster herausgearbeitet, beziehungsweise auch, es ist ja für jeder muss seinen eigenen Weg finden, einen Weg gefunden, der für mich gut funktioniert, vielleicht auch für manchen Leser. Und das große Thema da ist das Contrarian Investing, würde ich sagen. Und wie gesagt, das Thema Regeln brechen. Mhm. Man muss, wenn du außergewöhnliche Performance langfristig haben willst, musst du was anderes machen als die Mehrheit der Investoren, der Leser. Du musst auch versuchen, Trends früher zu erkennen, wo sich die anderen noch nicht trauen, sich noch nicht sicher sind. Manche kaufen eine Aktie vielleicht erst, wenn es jeder sagt. Das geht dann über die Charttechnik, natürlich auch über die Fundamentalanalyse. Die Börsenpsychologie ist natürlich ein wichtiges Thema. Es ist ja alles vernetzt. Und klar, man lernt dann dazu. Ich weiß noch, meine allererste Aktie hieß Versaidag. Ich war damals eher vorsichtig, Börse, wo will ich mein Taschengeld investieren sozusagen. Ich habe damals mein Golf gebraucht, verkauft, um dann später auch mal ein bisschen mehr Geld in Aktien investieren zu können. Ich bin mit dem Fiesta von meiner Mama rumgefahren.
Ich habe witzigerweise mein ganzes Taschengeld als Jugendlicher mit dem Forex-Trading verloren. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir machen ja hier kein Forex-Trading, von daher kann ich das erzählen.
Da hatte ich Glück und Unglück zugleich. Also ich kenne das von vielen Bekannten von damals schon und auch jetzt, die als Junge einfach mal drauf lostraden und eigentlich verliert jeder mal sein Geld zu Beginn.
Ja,
richtig. Und ich war da ziemlich vorsichtig, denkt man jetzt gar nicht mehr, weil ich ja viel mit Hotstocks auch mache, mit Tech-Aktien, Nvidia oder Bitcoin. Aber zunächst mal war ich schon da gestanden und hatte einen großen Respekt davon, habe dann die langweiligste, vermeintlich günstigste Aktien-Textilfirma mit KGV 5 gekauft. Und ja, ich habe mein Geld nicht verloren, aber es hat sich ja einfach null bewegt. Und man lernt dann daraus irgendwann mal ziemlich schnell, wichtig ist nicht die Bewertung, die Vergangenheit, sondern Wachstum, die Entwicklung der Firma. Und
Kommen wir gleich drauf zu sprechen, auf jeden Fall. Das sind interessante Themen. Jetzt wollen wir natürlich mal mit den einzelnen Fragen beginnen, so ein bisschen ins Detail zu gehen natürlich. Was machen Anfänger falsch? Was würdest du sagen, ist da so das größte Problem, was junge Leute oder natürlich generell Leute, die jetzt ihr Geld an die Börse bringen, was ist da Nummer 1 Fehler? Oder gibt es überhaupt den Nummer 1 Fehler? Ich sag mal, es sind ja öfters mal auch verschiedene Dinge. Ne?
Also man sieht schon sehr oft natürlich, dass die Leute sich überschätzen. Vielleicht oft sind es ja auch wirklich intelligente Leute, die mit tollen Noten von der Uni kommen, die denken, so, jetzt lege ich mal los. Und es ist einfach nicht einfach. Beziehungsweise man wird auch immer viele Entscheidungen machen, egal wer investiert, weil am Ende handelst du jeden einzelnen Tag, dann am nächsten Tag handeln dann die Aktie zu einem anderen Kurs Millionen anderer Menschen und gegen die trittst du ja an. Und es wird Fehler geben, Aktien werden sich nicht so entwickeln, wie du dir es vorstellst, vielleicht weil du es nicht genau weißt, keiner weiß die Zukunft oder weil es einfach Pech gibt. Sprich, man muss auch immer beim Einstieg schon wissen, wo steige ich aus, wo ist mein Limit. Stoppkurse halten viel zu wenige ein, das sieht man immer noch und immer wieder, wo es ja eigentlich, sage ich mal, wirklich eine der wichtigsten und simpelsten Regeln auch ist, begrenze die Verluste, entwickelt sich eine Firma und damit auch der Aktienkurs nicht gut, warum auch immer, geh nach 20% raus, lieber wieder rein, wenn es sich doch wieder ins Wohlgefallen auflöst. Und umgekehrt, lasse die Gewinne laufen, weil das ist auch so ein menschlicher Impuls.
Genau, also nochmal kurz rein, lasse die Gewinne laufen, ist natürlich auch eine gute Börsenweisheit, jetzt mal ein Anführungszeichen. Übrigens, unsere Stühle, die knatschen ein bisschen, ich hoffe, das hören Sie nicht, wir brauchen unbedingt neue Stühle. 20%, hast du jetzt gerade gesagt, der Stoppkurs. Ist das per se, kann man das auf alle Aktien, auf, ich sag mal, bei Krypto, zum Beispiel bei einer MicroStrategy, eine Aktie, die an den Bitcoin gekoppelt ist oder die den Bitcoin ja quasi gehebelt auch wieder gibt zum Teil, sind 20% ja manchmal 1 bis 2 Tagesgewinne oder Verluste, ne?
Genau, das muss man dann sehen gegenüber der Gesamtvolatilität. Das kann natürlich insbesondere bei Optionsscheinen, wo ich aber auch eher tatsächlich sehr warne. Es machen auch viele falsch. Viele legen gleich mit Champions League Optionsscheinen los, dann doch lieber mal mit Aktien das Ganze versuchen. Und gleich ist es auch eine Gewichtungsfrage. Wenn ich sehr wenig, vielleicht 2% Depotanteile habe, dann kann ich mal eine Startup-Wette wagen und tatsächlich mal alles oder nichts, kann man ja machen. Aber wenn man mehr gewichtet. Und dann ist ja nicht, dass Kehrseite der Medaille, die Spiegelseite, die Menschen lassen die Gewinne nicht laufen. Habe ich natürlich auch schon lernen müssen und habe ich auch nicht immer so gut gemacht, wie man es machen sollte, weil die Leute unterschätzen immer gerne, dass man sagt ja gerne sprichwörtlich, dass die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Was stimmt? Es gibt physikalische Limits, wie hoch ein Baum wachsen kann oder wie hoch ein Haus gebaut werden kann. Aber Aktien können in den Himmel wachsen, insbesondere Aktien, die wie ein Organismus sich jeden Tag selbst erfinden, mit einem CEO, der immer neue Produkte bringt. Das ist das eine, man entwickelt sich weiter. Und das andere ist einfach alleine schon durch die Inflation, die immens ist. Wenn man mal über 20 Jahre an der Börse ist wie ich, sieht man, was die Inflation angerichtet hat, im negativen Sinne der Kaufkraft und im positiven Sinne alleine, dass die Aktien hochspült. Und Gewinne laufen lassen ist meistens wichtig. Und wenn ein Trend da ist, technisch ohnehin, steigende Kurse locken leider Menschen an. Das kann zum Start, wir haben eine Turnaround-Formel Aktionär entwickelt, zum Start will ich einen großen Trend, ein großes Volumen sehen, nach einer langen Halbwertsbewegung, wie es damals der Bitcoin 2015 hatte. Und dann will ich schon einen starken Impuls sehen, dass die Menschen da rein starten oder Großinvestoren. Aber wenn natürlich dann was zu hoch steigt und am Ende dann eigentlich nur noch gekauft wird, weil es gestiegen ist, dann wird es dann schon grundsätzlich per Aktienkurs ein bisschen schwieriger.
So, aber zunächst jetzt mal vielleicht Kurs das an. Ja. Vielleicht das mal als kurzes Beispiel für die Zuschauer, dass man sich das ein bisschen besser visualisieren kann. Zum Beispiel meiner Meinung nach eine Tesla-Aktie gerade. Ja, fundamental, datentechnisch hat das ja bei Tesla überhaupt gar keinen Grund, warum die Aktie gerade steigt. Es hat mit Elon Musk zu tun und Donald Trump. Ja, das neue Dreamteam könnte man ja schon fast sagen. Und es wird weniger Regularien dann für Tesla geben und somit steigt die Aktie. Das war dann in den ersten 2 Tagen so. Wir haben am Freitag nochmal einen super Tag gesehen, wieder 3,5%, davor die Tage wieder 3%, 4%, 5%, 9%, 10% an einem Tag. Und das ist natürlich dann auch so eine Sache, wo man sich dann denkt, okay, die Aktie geht nicht ins Bodenlose, sie geht in unerreichte Höhen fast. Es ist jetzt kein Allzeithoch bei Tesla, es war jetzt nur ein Beispiel. Und das ist halt übertrieben, weil es halt nicht auf wirklichen Daten beruht, sondern dann wirklich im Endeffekt nur noch auf einem Hype, oder?
Ja, ich habe jetzt gesprochen von AK Invest, Katie Wood, Stellvertreterin, haben wir im Aktionär mal ein Interview dazu. Die sagt mir im Call, ja, nee, das Selbstfahren hebt jetzt ab. Tatsächlich will ja Trump offenbar die Regeln lockern und dann.
Jetzt machst du mal ein Beispiel kaputt.
Man kann sich's immer ausrechnen, will ich damit sagen. Ich glaube ja auch, okay, dass es übertrieben ist. Mhm. Und das ist übrigens ein gutes Beispiel. Tesla hatte ich tatsächlich im Aktionär empfohlen, neben anderen Elektroauto-Startups schon im Jahr 2011. Und da, seitdem hat sich ja mehrmals Faktor 100 die Aktie sich verbessert. Ja. Aber ich habe dann damals tatsächlich auch den Fehler gemacht, nach der ersten Beziehungsverhandlung 2016 dachte ich mir, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt müssen doch BMW und Co. aufholen. Aber da, auch jetzt hat man es zuvor charttechnisch, jetzt mal operativ. Wenn was gut läuft, wenn der CEO die letzten 5 Jahre gut performt hat, ist die Wahrscheinlichkeit höher, nicht nur des Kurses, sondern auch der Gewinnentwicklung, dass der auch die nächsten 5 Jahre positiv verrückt ist und schneller agiert und schneller handelt als vielleicht andere Autohersteller. Nvidia ist ja ein mega Beispiel. Da ist es uns besser gelungen, im Hotstock Report zu sagen, wir bleiben seit 2015 dabei, weil wir haben ja diesen positiv verrückten auch CEO, der wirklich ein Arbeitstier ist und der auch schon oft vor der Pleite war, aber der sich immer neu erfindet und dann auch beim Selbstfahren meiner Sackgasse war Nvidia oder auch bei Krypto und jetzt das KI-Thema so gut umgesetzt hat, das gelingt eigentlich nur solchen CEOs. Und alleine das sind alles Beispiele, dass man Trends laufen lassen sollte. Und vielleicht, und das gilt übrigens auch rein technisch, wenn man mal das ganze Fundamentale ausklammert und guckt sich es nur technisch an, Bitcoin war so ein Beispiel, wenn was massiv startet, haben manche einen Impuls, es mag manchmal richtig sein, nach 20% zu verkaufen, aber wenn was Kraft aufbaut, lange Seitwärtsbewegung und dann fundamental ein großer Grund ist, bei Nvidia war es die KI, bei Tesla war es die Elektromobilität, bei Bitcoin war es eben das Gelddrucken, das Massive der Regierung und die Inflation aus meiner Sicht und natürlich die sehr stimmige Idee, also Hinweis nochmal, ich bin ja privat investiert auch in Bitcoin, dann kann man auch mal drauf wetten, vielleicht sogar nachkaufen, das ist so, habe ich von Jesse Livermore gelernt sozusagen, der eben nicht sagt, okay, toller Start, tolle Situation, die gibt es manchmal nur alle 1-2 Jahre ganz besondere Situationen, wo man sich sehr sicher ist, wie der ChatGPT-Moment, dann kann man auch mal nachkaufen, wenn was stark steigt. Dann kann man auch mal die Gewichtung erhöhen, wenn was stark steigt. Das unterschätzen viele, weil, und da sind wir dann beim nächsten großen Thema, weil auch Analysten nur Menschen sind und langsam reagieren. Dann denken manche, okay, das KGV ist ja so hoch, aber die Analysten brauchen oft Wochen, Monate, bis sie so eine ChatGPT-Explosion dann in den Zahlen umsetzen und sich trauen, die Gewinne anzuheben. Und das ist auch nochmal ein Tipp. Es gibt natürlich auch sehr gute Analysten. Und es gibt aber auch viele Analysten, die sind direkt oder indirekt nicht frei, beziehungsweise macht ihre Bank vielleicht im Hintergrund Geschäfte mit der Firma. Im Zweifel sind die dann oft positiv. Das sollte ein Leser oder ein Investor auch immer wissen. Vorsichtig bei Meinungen, bei Analysten, auch bei kostenlosen Börsenbriefen vielleicht. Frage ist, steht da auf meiner Seite? Man kennt das ja mittlerweile bei Instagram. Das müssen ja nicht mal Aktien sein. Da werden ja die Produkte angepriesen und man weiß oft gar nicht, dass er die Produkte geschenkt bekommt und vielleicht noch 10.000 Euro privat dann bekommt, wenn er eine Handcreme empfiehlt. Das ist manchen ja gar nicht bewusst, schon bei Instagram. Und da gibt es natürlich auch schwarze Schafe in der Branche und Mechanismen. Das gilt insbesondere natürlich auch für die Kryptobranche. Da sind ja viele junge Menschen unterwegs im Coin-Bereich. Bitcoin halte ich für eine gute Idee, aber die ganz große Mehrheit der Coins sehr, sehr fragwürdig. Und da würde ich entsprechend eher abwarten und mich vielleicht trotzdem dann hauptsächlich lieber, vielleicht auch als Junger, auf Aktienmärkte konzentrieren. Und dann hier halt, und hier zeigt sich, große Gewinne macht man eigentlich nur, wenn man sich traut, gegen die Mehrheitsmeinung zu gehen. Nicht, wenn deine 3, 4 Kumpels sagen, hey komm, lass uns doch mal das kaufen, sondern wenn du vielleicht der Erste bist, der kauft oder auch der Erste, der dann auch wieder verkauft. Das ist immer die Kunst. Der Charlie Munger, Warren Buffett, Stellvertreter, der macht auch gerne das Gedankenexperiment zu sagen, okay, jetzt ist eine Firma sehr negativ dargestellt. Aber eine Firma besteht ja, kann ja abgebildet werden nach der Kurs über tausende Faktoren. Beispiel Siemens Energy fällt mir jetzt gerade mal so ein. Die war ja vor einem Jahr, hat jeder geschrieben, wie schlecht Wind läuft. Die machen aber nicht nur Wind. Aber Wind war das Thema und das war schlecht und die Aktie lag unten. Und jetzt hat die Aktie 130% zugelegt.
300% in diesem Jahr.
Weil man, und der Clou wäre in dem Fall gewesen zu sagen, nein, da gibt es andere Geschäftsbereiche und wir setzen darauf, dass die in einem Jahr vielleicht auch mal positiv behandelt werden, sprich Stromnetze, nicht nur für die Ukraine, sondern auch für KI-Netze. Und das dann auch durchziehen.
Ja, ja. Das ist ein wirklich wichtiger Punkt. Ich hatte eigentlich jetzt eine andere Frage noch, die kommen wir aber dann gleich zu. Du bist jetzt auf ein sehr, sehr wichtiges Thema gekommen. Und zwar, wir erinnern uns ja an den starken Absturz damals von Siemens Energy. Ich glaube, das waren ja an einem Tag so 30, 35 oder fast 40%. Ja, dann ist die Aktie so, ich glaube, paar Wochen, waren es anderthalb Monate oder zwei Monate, ist das ja Ding so seitwärts gelaufen, aber schon eher negativ. Und dann kam ja quasi die zweite Hiobsbotschaft und dann ging das Ganze ja nochmal runter. Ja, und dann war ja für Siemens Energy, hat man ja gesagt, die sind am Ende oder sonst was. Und da ist jetzt wirklich die Frage, wann glaubst du, ist es sinnvoll, wir sehen es ja oft, dass Unternehmen 30-40% an einem Tag verlieren und dann denkt man sich, boah, das wäre jetzt der mega Zeitpunkt, da jetzt reinzugehen, super günstiges Ding, ja, das wird sich verdoppeln, verdreifachen etc. Wie soll man das also, sag ich mal, jetzt bewerten können, vielleicht in Anführungszeichen als Laie, lohnt sich das jetzt da reinzugehen oder nicht? Also verliere ich da jetzt meine ganze Kohle oder habe ich jetzt den großen Fisch, den ich hier an Land ziehen kann?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Grundsätzlich bin ich ein Freund von Trends. Mhm. Also auch der wahre Abwärtstrend, der ist ja erstmal intakt. Und nicht immer, wenn was fällt, sollte man reingreifen. Meistens ja eher mal nicht. Aber das Spannende ist ja, irgendwann, nicht immer, manchmal gehen Firmen nach Pleite, daher gerne den Blick in die Bilanz bei solchen Situationen unbedingt wagen oder machen. Irgendwann dreht es dann. Und interessanterweise, du kennst mit Sicherheit die Berichte von Kollegen, die sagen, ich glaube, es gibt eine Verschwörung. Irgendjemand, immer ich werde ausgestoppt und dann dreht die Aktie nach oben. Mhm. Und das ist es tatsächlich der Punkt, auch aus marktpsychologischer Sicht, Angebot, Nachfrage. Dessen sollte man sich auch unbedingt bewusst sein, dass eine Aktie genau dann dreht, wenn alle potenziellen Leute, die noch abwarten und noch nicht verkauft haben, aber potenziell verkaufen und schon warten, bis die alle verkauft haben. Weil dann, wenn alle raus sind, beginnt dann am nächsten Tag der neue Tag und du hast plötzlich niemanden mehr, der verkauft und die Aktie muss dann sozusagen steigen. Und das passiert auch oft gerne dann an so Chartmärkten. Viele sagen sich dann, okay, bis 10 Euro warte ich, ganz bei 9,50 Euro Stopp und werden dann abrasiert und dann steigt sie.
Ganz kurz, meinst du jetzt mit Verkaufen die Aktie verkaufen oder leer verkaufen? Also Short gehen, ich glaube, das ist jetzt nicht ganz klar geworden.
Ich meinte jetzt die Aktie verkaufen. Ja, okay. Short gehen ist auch so ein Thema für sich. Aber sprich, oft, wenn dann der Letzte aufgibt und das Handtuch wirft, dann ist oft dann die Trendwende erreicht. Das ist auch so ein kleiner Tipp vielleicht, wenn man selber dann aufgibt und sagt, ich glaube nicht mehr dran, dann nochmal ein, zwei Tage abwarten und eben auch nicht so offensichtliche Stopps setzen. Stopps sind Magneten, die sind dann oft im Orderbuch und wenn viele Stopps bei 9,50 Euro liegen, dann wird das ausgelöst und das war dann genau das Tief. Daher ist diese klassische Charttechnik, die man so im Charttechnikbuch liest, funktioniert auch nicht. Weil oft ist ja so, da teilst du dann Linien ein, geht es unter 10 und Unterstützung, Beispiel, da musst du raus. Oft gibt es immer diese Fehlsignale, bevor ein neuer großer Trend startet. Daher oft flexibel bleiben, nochmal sich korrigieren, nochmal neu denken. Und auch mal ein Experiment gerne, wenn man trotzdem mal Intraday zocken will, kann man das ja mal machen mit Spielgeld. Klar. Einfach mal das Gegenteil von dem machen, was man eigentlich machen sollte laut Chartbuch. Mhm. Weil auch hier ist es so, ob du jetzt langfristig handelst, aber langfristig hast du eine höhere Gewinnchance, sagt schon Warren Buffett und zeigt Warren Buffett, gibt wenige Hypertrader, die sehr reich sind. Auch Intraday zeigt sich, du musst anders handeln als die meisten. Und das ist dann oft das vermeintlich Falsche.
Genau, funktioniert dann. Ich muss mal ganz kurz reingrätschen, nur dass wir das nochmal genau sagen. Nicht, dass Sie das vielleicht überhört haben, kann ja gut sein. Maximal mit Spielgeld das jetzt machen. Ne? Also das hat der Herr Söllner gerade gesagt.
Zu Beginn und immer, ja.
Genau, also da kein Risiko eingehen.
Man kann schon mal Risiko eingehen. Das sollte man durchaus irgendwann mal im Leben machen. Aber dann sollte man vielleicht auch mal, ich hatte jetzt mal das Vergnügen, für einen Aktionär, den Herrn Oliver Bierhoff zu interviewen. Er hat auch gesagt, klar, man schießt mal schöne Tore, aber er hat dann Jahrzehnte trainiert, dann Abschluss trainiert und hat lange aktives Warten, dass er auf der A6-Bank gesessen und dann war er im richtigen Moment da, so stelle ich mir auch die Börse vor. Man kann schon mal kalkuliertes, großes Risiko eingehen,
ja,
aber nicht gleich in der ersten Handelswoche, weil dann entscheidest du.
Genau, ja, weil ich hatte jetzt nämlich gesagt, gehen Sie kein Risiko ein, und das war genau das, was der Florian gerade gesagt hat. Wenn Sie natürlich noch sehr, sehr früh mit dabei sind und sich noch nicht so auskennen etc., dann sollte man natürlich erstmal auf sichere Aktien setzen, vielleicht auch erstmal auf einen ETF, aber Einzelaktien machen natürlich weitaus mehr Spaß und natürlich dann hinterher mit einem vernünftigen, kontrollierten Risiko natürlich.
Genau. Denn
so verdient man natürlich auch mit die größten Gewinne, muss man sagen.
Ein guter Hinweis von dir, eben das größte Risiko, gibt es ja diesen schönen Spruch, das größte Risiko ist, keines einzugehen.
Ja, genau.
Also wenn ich maximale Sicherheit will, dann hätte ich in VW investiert, statt in Tesla.
Wäre aber
komplett schief gegangen. Das war eine Aktie mit KGV 7
und 8. Wenn du komplett safe sein willst, dann legst du dein Geld auf der Bank an, so hat Olaf Scholz es ja gesagt.
Ja,
auf Sparbuch.
Hör mal einen alten Mann, die mir zu, dann hast du ja komplett ja, verloren.
Ja, genau.
Was gibt es denn für Beispiele? Gut, ich habe jetzt mal beim Essen gehen so eine Tafel gesehen in einem Restaurant, 1965 war es, da konnte man für 10 Mark Vollpension mit Frühstück, Mittagessen und Abendessen machen. Für 10 Mark kriegst du jetzt, glaube ich, noch 8 Semmeln zum Frühstück.
Ja.
Ja, nur mal als Beispiel. Oder hier, da gab es ja diesen Maskrug-Indikator vor 20 Jahren. Nee, es waren dann schon 30 Jahre, glaube ich, gab es die Masfia 1,20.
Mhm. Okay.
Und jetzt kostet sie 15 Euro. Also sprich, man muss ein gewisses Risiko eingehen, investieren und gerne auch, wenn ein Produkt wirklich genial gut ist, Apple iPhone damals, dann vergesst erstmal den Blick aufs KGV, weil dann sind die Analysten auch nicht schnell genug. In gewisser Weise sollte die Relation schon stimmen. Also ich bin auch ein großer Freund, auch wenn ich gerne viel Wachstumsaktien empfehle, auch noch irgendwo.
Das ist dann halt die Story, in die man dann wirklich glaubt, ne?
Ja,
weil Story, Fundamentaldaten hat man ja dann wirklich noch keine.
Genau, also irgendwo muss die Beziehung dann schon da sein zum KGV, ja, zum berühmten. Und wenn es auch in der Zukunft erst ist, also es muss, aber man kann schon mal, wenn ein Produkt wirklich enorm stark ist, wie Apple, iPhone, Tesla Model 3, dann repariert sich sehr oft das vermeintlich teure KGV. Und das ist übrigens auch nochmal ein Punkt. KGV ist ja oft paradoxerweise so.
Man könnte eigentlich fragen, was sind die wichtigsten Kennzahlen für eine Aktienbewertung, Unternehmensbewertung? KGV ist die erste, Kurs-Gewinn-Verhältnis.
Genau, ja. Kurs-Gewinn-Verhältnis ist erstmal wichtig, sollte man verstehen. Also das verstehen ja manche auch nicht zu Beginn. Bei Krypto brauchst du ja auch
dann
nicht.
Dann erklär's doch mal, Flo.
Das ist das Verhältnis vom Gewinn, Nettogewinn, wichtig, was wirklich da ist, um an Aktionäre auch zurückzugeben. Das ist ja die Grundidee der Börse zum Börsenwert. Und das hat übrigens nichts mit dem Aktienkurs an sich zu tun, weil das denken ja auch manche. Weil klar, du kannst als Zocker sehr erfolgreich sein in gewissen Phasen beim Krypto-Traden, ohne dass du ein KGV kennst. Mhm. Aber grundsätzlich sollte man es wissen. Da gibt es aber auch interessante Konstellationen. Paradox ist ja, dass KGV ist oft am höchsten, wenn die Aktie unten liegt und den Tiefpunkt erreicht hat, weil, da haben wir es wieder, die Analysten dann eben, eine Aktie liegt nur unten, wenn jeder die Hoffnung verloren hat, wenn auch die Analysten dann nichts mehr glauben, nur dann kriegst du die Aktie günstig. Also es dinget keiner mit einem KGV von 5.
Es sei denn, sie stehen kurz vor der Insolvenz, wie bei Warta. Also wie gesagt, da müssen wir natürlich unterscheiden.
Ja, das ist auch ein wichtiger Ratschlag. Wenn, wo Rauch ist, ist immer Feuer. Also es gibt genügend gute Aktien, wo man ohne Risiken, wie bei bestimmten Aktien gesehen oder Wirecard, gab es ja schon lange, lange die Risiken.
MicroStrategy. Nicht MicroStrategy. MCI meine ich natürlich.
Dann einfach Finger weg von solchen Aktien. Es gibt genügend gute Aktien. Und KGV ist
Super Micro, meinte ich.
Und umgekehrt.
Genau.
Gibt es natürlich auch Trendbrüche, gerade in so Branchen wie Solar, wo und immer Gefahr und Risiko zugleich ist, ja immer, wenn der Staat den Finger drin hat.
Ja.
Die Solarbranche, gibt es auch enormste Bewegungen, schon seit Jahrzehnten im Übrigen.
Ja.
Die jetzt haben wir 5.000% gestiegen, 95% gefallen, wieder 3.000% gestiegen. Und da war es aber auch immer so, dass das KGV dann umgekehrt am Hochpunkt am niedrigsten war. Weil die Analysten waren doch immer optimistisch. Viele Analysten haben einfach nur ein Lineal rangehalten, haben gedacht, 5 Jahre um 50% Gewinn gestiegen, dann sagen wir mal, die nächsten 10 Jahre steigt es weiter um 50%. Tatsächlich gab es irgendwann einen großen Knall, einfach zu viele Fabriken, waren doppelt so viele Fabriken da und der Gewinn ist nicht um 20% mal gefallen, sondern gleich um 90%. Da gibt es halt oft diese großen Trendbrüche, daher dann nie zu sehr aufs KGV auch vertrauen, sondern auch Charttechnik beachten, brechen Trends.
Ja.
Hör mal raus, ja.
Eine für mich persönlich größte und mit auch wichtigste Frage, wo sich, glaube ich, auch die Geister ordentlich scheiden, ist, wie viele Aktien sollte ich eigentlich haben? Da möchte ich einmal ganz kurz vorher was zu sagen, bevor du das beantwortest. Vielleicht haben wir beiden da ja auch eine unterschiedliche Meinung zu. Kann natürlich auch sein, weil da gibt es ja auch nicht die goldene Zahl. Ich sage jetzt mal 5 oder 15. Ich hatte mal von einem Hedgefondsmanager gehört und ich glaube, so machen es wahrscheinlich auch möglicherweise viele andere, die setzen dann auf 2 oder 3 Aktien, also maximal, ich meine jetzt gleichzeitig, nicht, dass die nur über ihre jahrzehntelange Existenz nur diese 2, 3 Aktien handeln und halten, sondern wenn sie sich dann wirklich fundamental tiefgründig mit einem Unternehmen beschäftigen, dann machen sie das bei 2, 3, sagen wir mal 4 Unternehmen und dann werden dann in diese Aktien, wird dann ja fast das Gesamtkapital halt reingesteckt, weil man sich dann sagt, okay, das ist für mich ein sicheres Ding, da kommt jetzt das Geld rein, natürlich dann auch hochgehebelt bei Hedgefonds, ist keine Frage. Warum sollte ich mein Geld also jetzt auf 15, 20 Aktien natürlich ausweiten? Klar, das Risiko ist dann geringer, aber bin ich mir dann so sicher mit den Aktien?
Also guter Punkt, es gibt ja viele Investoren, Buffett in seiner Anfangszeit insbesondere, oder Peter Thiel, der sagt, du musst auf die Gewinner danach richtig stark setzen. Und das hätte ich mir auch gewünscht, dass ich manche Aktien, die eigentlich klar war, höher gewichtet hätte. Hat ja. Vor- und Nachteile.
Genau, ich wollte jetzt nicht reingrätschen, wenn ich mir bedenke, okay, ich habe jetzt, weiß ich nicht, 50 Aktien, was also schon meiner Meinung nach, meine persönliche Meinung nach viel zu viel ist, also wirklich viel zu viel. Und dann habe ich vielleicht 3% Tesla. Ja, also das, ich sag mal, wenn man dann vielleicht ein 5.000-Euro-Portfolio, sage ich mal jetzt als Beispiel, oder sagen wir einfach mal ein 1.000-Euro-Portfolio und da habe ich 3% davon in Tesla, das ist natürlich dann nicht viel, wenn Tesla dann mal in einer Woche, weiß ich nicht, um 30% dann zunimmt. Ne?
Hat ja Costolani gesagt, auch ein toller Investor gewesen, wenn du wenig hast, dann willst du reich werden, musst du zocken. Ja? An der Zeit ist es so. Also ich halte da, also grundsätzlich ist es immer die Frage, was willst du? Willst du dein Vermögen schön gemütlich weiterentwickeln, ohne dass du unruhig schläfst und willst jetzt nicht das Geld verdoppeln in einem Jahr, dann klar, macht schon Sinn, 7 bis vielleicht 14 Aktien zu haben. Wir haben teilweise auch mehr, weil wir immer die Gewinne laufen lassen. Mhm. In der guten Phase läuft dann ziemlich viel. Besser wäre klar, weniger zu haben und diesen Fokus zu haben. Und tatsächlich, also glaube ich schon, wenn man sich, weil man hat auch oft einen Vorteil, auch als Privatanleger, vielleicht ist man Experte für Elektronik, vielleicht für Automobil, für Chips oder hat ein Gefühl für Solartechnik, dann kann man auch in diese Branchen mehr investieren und wenn man eine Firma sehr gut kennt und die gewissen Regeln einhält, weil eine große Gefahr ist, da habe ich auch schon damals, lange ist sehr einen guten Bekannten gehabt, der mit einer Aktie als Student schon sehr reich wurde und dann so in Love gefallen ist mit der Aktie, dass er dann nach der Verzehnfachung der Aktie nachgekauft hat und dann bis in die Pleite der Aktie und sich selbst sich runtergeritten hat. Also man muss dann auch Regeln einhalten, Erfahrung haben, bevor man dann so eine hohe Gewichtung macht.
Genau, nicht in eine Aktie verlieben, da sprechen wir gleich drüber. Gib uns doch vielleicht mal eine Zahl. Ich werde mal eine vorgeben. Also ich fände es jetzt für einen, ja, ich sag mal, für den durchschnittlichen Aktieninvestor, der ganz normal arbeitet und jetzt sich natürlich auch nicht den ganzen Tag wie wir mit Aktien beschäftigt, fände ich persönlich so 10 Aktien. Ja. Fände ich einen ganz guten Wert. Was sagst du dazu?
Ja, ist okay, ne?
Finde ich absolut okay. Also jetzt dein Portfolio, ich sag mal, mit 40, 50 Aktien voll zu hauen.
Ja, das ist wie Briefmarken sammeln.
Ist natürlich gut, keine Frage, aber sind Sie sich dann auch wirklich so sicher mit den ganzen Dingern? Das müssen Sie natürlich für sich selber entscheiden. Wir versuchen Ihnen natürlich nur Tipps zu geben, aber ich sag mal so 10 Aktien, das finde ich eine ganz gute Nummer. 8, 9, 10 Aktien und alles darüber. Wie tief kann man sich dann wirklich noch mit dem Unternehmen dann beschäftigen und sich dann auch wirklich, ich weiß nicht, ob sie sich das dann täglich durchlesen möchten oder wöchentlich. Zu Tesla kann man ja natürlich täglich was lesen. Ja, zu manchen anderen Energieaktien, da lesen sie vielleicht einmal die Woche was. Sie wollen ja auch oder wir wollen ja auch, dass man dann auf dem neuesten Stand ist bei dem Unternehmen. Und ich sag mal, wenn ich 30 Aktien habe, ist doch völlig unmöglich, auf dem Wissensstand zu bleiben.
Und das ist natürlich sinnvoller, da reinzugehen, da einen Vorsprung gegenüber dem Mainstream zu haben. Und das ist ja auch das, was unser Job ist. Unsere Leser bezahlen uns ja über ein Abo von einem Börsenbrief. Ja. Dafür Punkt 1, dass wir auf ihrer Seite stehen, dass wir keine anderen Interessen haben, als dass wir, ganz sprich genau, die Leser,
so sieht's aus. So sieht's
aus. Unser Depot sich gut entwickelt. Und unsere Aufgabe ist natürlich dann schon, hier sich reinzugraben. Und das ist natürlich auch ein Vorteil, den ich immer, was mich sehr interessiert und fasziniert an dem Job. Wir sind jetzt zum Beispiel jetzt im November wieder unterwegs auf dem Eigenkapitalforum. Man kann dann einfach deutsche CEOs treffen, interviewen. Gibt es viele, die sagen, ja, die dürfen mir auch nicht so viel verraten. Stimmt, bisschen, ja. Aber man bekommt schon ein Gefühl, ist es ein Macher? Ist es ein Typ wie ein Nvidia-CEO? Oder ist es ein, hat er einen auch von Elon Musk vielleicht, dieser Vorstand von einem deutschen Mittelständler? Oder ist es, oder fehlt ihm der Drive? Mhm. Man kann auch ein bisschen versuchen, über die Menschenkenntnis herauszufinden, ist es sich wirklich sicher? Blinzelt er nervös mit den Augen oder kratzt sich die Nase, wenn er die Jahresziele erzählt. Und natürlich bekommt man immer über Umwege und auch einen Eindruck für die Branche an sich. Wenn ich jetzt mit einem Startup spreche, KI-Startup, will ich immer auch wissen, wie gut funktioniert die neue Generation der Nvidia-Chips, wie wahrscheinlich ist, dass auch nächstes Jahr noch viel gekauft werden. Man hat dann ein gutes Gefühl, also wir sprechen auch viel und gerne mit Experten, Firmen. Das hilft immer und das kann gerade bei deutschen Nebenwerten, kleineren Firmen, auch im Kapitalmarkt, auch ein Privatanleger machen. Da kann man mal anrufen, Investor Relations Abteilung, die sind dafür da. Und das würde ich durchaus in Anspruch nehmen. Man lernt daraus, damit viel. Und das macht aber auch nur Sinn, wenn man dann vielleicht seine 7 Lieblinge abtelefoniert und nicht 40 Firmen. Das ist dann
ja,
als genauso, Privatanleger ja, eine große Aufgabe.
Lass uns mal weiter zu dem Thema gehen. Man darf sich nicht in eine Aktie verlieben. Natürlich habe auch ich Aktien und auch du, die wir ganz, ganz toll finden, wo wir wahrscheinlich auch schon den einen oder anderen Euro mitverdient haben. Ich denke mal, da wird es Ihnen vielleicht, wenn Sie auch schon längere Erfahrung an der Börse haben, wird es Ihnen dann natürlich nicht anders gehen. Aber es ist natürlich was dran. Einem Show, ja, sich nicht in eine Aktie verlieben, denn du hast schon gerade die Story von deinem Bekannten oder was es da war erzählt, dann so viel Geld mit der Aktie verdient, nachgekauft, wenn man auch dann noch, sag ich mal, Hebelzertifikate oder Optionsscheine auch noch dazu kauft, weil man sich wirklich so sicher ist, ja, und dann am Ende steht man da mit leeren Händen da.
Man muss da manchmal hart und flexibel sein. Das sagt übrigens Peter Brand, ist so ein alter Mann, ja, noch älter als ich, von den Market Wizards, die haben im Verlag das Buch, es ist wirklich ein tolles Buch auch für Anfänger, der wirklich über Jahre hinweg bewiesen hat, er kann als Trader den Markt outperformen. Und der ist, glaube ich, schon Richtung 70 oder älter. Und der sagt auch jeden einzelnen Tag weiter, nee, er lernt jeden Tag dazu und er ist flexibel. Der sagt dir mal an einem Tag technisch, Bitcoin glaubt, er steigt. 2 Wochen später sagt er, nee, jetzt ist er wieder short beispielsweise. Und das ist, glaube ich, enorm wichtig. Auch für mich gewesen, dass ich sozusagen dieses schwierige Business, aber auch faszinierende Börse überlebt habe finanziell, sage ich mal, die letzten Jahrzehnte. Weil klar ist es mal super spannend, in Solartikel zu investieren. Und ich selber empfand das in dem Moment ja auch richtig und dachte mir, was soll jetzt noch schief gehen? Und plötzlich ging es schief, beispielsweise, dass nach Amerika ohne Zölle keine Module mehr reingelassen wurden. Der Markt mit Modulen aus China überschwemmt wurde und plötzlich fallen die Preise um 50%. Das heißt, man muss dann umdenken. Auch wenn du den CEO noch gesprochen hast, 3 Monate zuvor und der ist sympathisch, und alles war toll und die Analysten sagen dir auch, die Analysten sind immer die, die oft sehr spät reagieren, alles ist in Ordnung, man merkt aber, nein, du musst umdenken, technisch, der Markt hat oft immer recht, der Kurs. Also man muss sich dann auch mal verabschieden von seiner Meinung, man muss sich auch mal eingestehen, das gehört auch dazu, okay, hier lag ich falsch, das ist absolut okay und normal, dass man falsch liegt. Wenn man in 40% der Fälle falsch liegt, wäre das eine enorm gute Quote, weil das heißt, du bist 60% der Fälle richtig bei Entscheidungen. Dann, wenn du sie auch noch laufen lässt, die positiven, dann kann es unterm Strich sehr gut ausgehen, das Ganze.
Ja, um es mal ganz doof zu sagen, das ist natürlich nicht die Quote, die man anstrebt. Man muss ja nur in 51% der Fälle richtig liegen.
Absolut.
Das ist, wie gesagt, das ist nicht die Quote, die wir anstreben. Ja, es wäre natürlich schön, wenn man 100% richtig liegt. Das ist relativ schwierig, ja, statistisch gesehen, aber du hast völlig recht. Ja.
Und weil wir gerade Peter Brand hatten, der hat jetzt erst die Tage einen schönen Tweet gemacht, auch zur Frage der Komplexität an sich. Also nicht zu sehr Angst haben, überhaupt zu starten, weil es vermeintlich komplex ist. Ich meine, ja, Börse ist komplex, deswegen wird es auch keine KI so schnell abbilden, weil am Ende ist Börse nichts Berechenbares, weil am Ende entscheidet sich morgen, wo die Tesla-Aktie steht, wie es gehandelt wird von Millionen von Menschen und mittlerweile von Hunderttausenden von KI-Agenten. Das hat noch nicht, erstmal gar nicht so viel zu tun, was operativ an Autos verkauft wird, sondern was, wie morgen die Leute aufstehen, wie vielleicht Elon Musk aufsteht, wie er gelaunt ist, ob er gut gelaunt oder schlecht gelaunt Typ hat. Also sprich, enormst komplex und schwer vorherzusehen. Aber man muss das auch teilweise ein bisschen runterbrechen, auch charttechnisch. Peter Brand hat jetzt, wie gesagt, mal so einen Chart gezeigt und sich darüber lustig gemacht, wo in einem Chart kreuz und quer 25, 30 Linien und Durchschnittslinien eingezeichnet wurden und Ableitungen. Und er sagt, Leute, und da hat er absolut recht, am Ende ist wichtig der Kurs, also der reine, pure, nackte Chart und das Volumen finde ich noch sehr wichtig. Und aus diesen Kernfaktoren oder Daten werden alle anderen abgeleitet. Also sprich, man muss nicht hyperkomplexe Charttechnik machen, um ein Gefühl für eine Kursentwicklung zu entwickeln. Und man muss auch nicht hyperkomplex jede einzelne Nachkommastelle der Bilanz nachprüfen, wenn ein Produkt einschlägt. Wenngleich es natürlich in gewissen Marktphasen wie jetzt sehr, sehr ratsam ist, wenn auch mal einzelne Branchen ins Schwimmen kommen wie Solar, dann genau auch natürlich zu gucken, was steckt in der Bilanz. Und die Eigenkapitalquote an sich im Übrigen bedeutet dann nichts. Die kann hoch sein, wenn viele Goodwill, immaterielle Vermögensgegenstände in der Bilanz stecken, ist es ein Problem. Insofern langweilig wird es nie. Man kann sich unendlich eingraben, einlesen, aber auch nicht zu sehr in der Komplexität verlieren, würde ich
ja,
mal sagen.
Ja, das ist gerade für Anfänger ist das wichtig. Ja. Ja, natürlich ist es sinnvoll, 1, 2, 3 Bücher zu lesen, zum Krypto natürlich auch. Ja, Bitcoin ist, ja gut, für viele ist es einfach nur, da steht halt Bitcoin bei sich im Portfolio und dann hat man das Ding. Aber wenn man natürlich auch so ein bisschen da wissen will, worum es da geht, wo kommt das Ganze her, was ist eigentlich der Bitcoin, was ist der Bitcoin, was ist die, ja, die ganze Technik dahinter etc., gibt es natürlich auch gute Bücher. Ja, ein bisschen Eigenwerbung können wir natürlich auch mal hier an der Stelle machen. Bei uns im Plassenbuchverlag bzw. im Börsenbuchverlag finden Sie natürlich alles unter deraktionär.de. Wir haben eine riesengroße Auswahl an Börsenbücher für Anfänger, für Fortgeschrittene, für Experten. Beim Krypto sieht es ganz genauso aus. Und wie gesagt, da kann man gerne mal reinschauen, wenn man sich dafür interessiert, so ein bisschen Börsenlektüre zu finden. Und du hattest gerade angesprochen, das ist jetzt schon 2, 3 Sätze her, hattest du gesagt, die KI, es wird ein bisschen lange dauern, bis die KI das Ganze übernimmt. Ich weiß jetzt nicht, die Story müsste echt sein. Ich habe es gerade mal versucht zu googeln. Ich habe es jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. Kennst du diese Story, dass eine Bank vor, ich weiß nicht, 3, 4 Jahren mal ein Auto-Trading-Programm laufen lassen hat, das irgendwie hunderte Millionen innerhalb von ein paar Minuten verloren hat? Kennst du diese Story?
Ja, gibt es immer wieder. Also
ja, das war mal eine ganz große Story. Müsste ich nochmal schauen. Vielleicht sprechen wir das im nächsten Podcast nochmal an. Ja, also um jetzt mal drauf zu kommen, ChatGPT wird auch wahrscheinlich in den nächsten Monaten und Jahren das mit Sicherheit nicht für sie übernehmen. Und,
nee, es ist hilfreich. Also, ich meine, ja, klar, ich nutze das mittlerweile auch sehr gerne. ChatGPT zum Beispiel zur Recherche, für Ideen, zur Ideengewinnung. Aber am Ende, selbst wenn ein KI-Programm wirklich sehr gut ist. Man kann ein Muster erkennen. Ich meine, wir haben nichts anderes als ein Muster versucht abzubilden bei der Turnaround-Formel. Als wir gesehen hatten, Nvidia oder Bitcoin nach langen Zeitbewegungen und Startschuss funktioniert sehr gut. Das haben wir nachgebildet. Manche Muster funktionieren ja auch. Ja. Aber die werden danach kopieren und nachgebildet und verlieren dann an Kraft, weil viele antizipieren und das immer schon einen Tick früher machen. Und wenn ChatGPT Trading Programm X funktioniert, dann werden es andere sofort kopieren und dann handelst du morgen gegen alle anderen KI-Programme. Richtig. Und beziehungsweise nicht morgen, die antizipieren, sondern sind dann immer schon einen Schritt früher dran. Also es bleibt ein ewiges Auf und Ab. Aber es gibt halt so gewisse Grundfaktoren, dass die Inflation wahrscheinlich immer hoch bleibt, dass Unternehmensgewinne daher wachsen werden von guten Firmen, dass grundsätzlich, je länger man investiert und Geduld hat, desto mehr lohnt sich das Ganze.
Ja, wir können ja eigentlich mal ein Video machen, vielleicht dann auch mal ein richtiges Video machen, wo wir uns hinsetzen, wo wir den Leuten ein paar Charts zeigen, vielleicht ein paar Hintergrunddaten, wie genau bewerte ich jetzt ein Unternehmen. Also wir haben noch ein Bloomberg Terminal, wo wir quasi auf ja jede einzelne Unternehmenskennziffer, die überhaupt existiert, zugreifen können. Und ist natürlich für die Recherche auch hier im Haus für unsere Redakteure extrem wichtig, damit man so viel fundiertes Wissen an sie weitergeben kann, was es nur gibt. Und da können wir mal schauen. Ja, in dem Bloomberg werden wir nicht nicht reingehen können aus rechtlichen Gründen, aber es gibt dann natürlich auch andere Webseiten oder mehrere Webseiten im Internet, wo man sich das als Privatanleger natürlich auch anschauen kann, ist keine Frage. Können wir eigentlich auch mal schauen. Und ich würde sagen, du hast uns schon viele, viele wichtige Tipps gegeben, beziehungsweise den Zuschauern, mir auch. Und am Ende wollte ich jetzt noch mal einmal auf eine für mich auch wichtige Sache eingehen. Es entscheidet auch so ein bisschen irgendwie einfach nur das Bauchgefühl. Nach vernünftiger Recherche meine ich jetzt. Weil wenn ich Recherche betreibe und ich fühle mich trotzdem nicht ganz so gut damit, dann würde ich da nicht reingehen.
Ja, sag mal, bei mir ist es schon oft die Kombination aus vielen Sachen. Also, wie gesagt, man kann vielleicht eine Firma super finden und das KGV passt und der Analyst X sagt, das ist toll und der Vorstand war so nett, aber die Charttechnik passt nicht dazu.
Ja.
Da verkauft irgendjemand oder irgendwas vielleicht. Also es muss schon dann irgendwo das Gesamtbild passen, bevor man dann reingeht und in gewisser Weise vielleicht auch so ein bisschen das Bauchgefühl. Da fällt mir jetzt nochmal der Tipp von Bierhoff ein, der auch vom Tor sagt, du musst gut trainiert sein, du musst wissen, wie alles funktioniert. Aber am Ende denk nicht zu viel darüber nach, sondern muss auch mal vielleicht schneller agieren. Mhm. Klar, man könnte immer warten, bis du die Sicherheit hast, dass Nvidia Marktführer bleibt, dass Nvidia viele Chips verkauft. Aber manchmal ist es für Analysten nicht greifbar, für dich in Deutschland auch nicht so wirklich greifbar, wie viele Chips im Quartal Nvidia jetzt verkauft hat. Manchmal muss man, wie du schon sagst, vielleicht dann mal auch ein bisschen mit dem Gefühl gehen, aber ein bisschen. Am Ende
ganz sollte genau, man schon... Ganz genau, ein bisschen. Flo, wenn du ein Unternehmen wärst, ich würde investieren. Alles klar.
Aber mit Stoppkurs.
Gut, aber ganz knapp gezogen, der Stoppkurs. Okay, dann sage ich vielen, vielen Dank für die heutige Folge, dass
sehr
du
spannend
bei uns danke zu Gast warst. Und wir werden uns in den nächsten Wochen, werden wir uns natürlich mal wieder sprechen. Ja, liebe Zuschauer, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Es war mal jetzt eine neue Folge, ein bisschen anderes Konzept. Wenn Sie jetzt noch kein kompletter Experte sind, dann denke ich mal, dass Sie natürlich ein bisschen was mitnehmen können. Wir versuchen, das Ganze so ein bisschen auszubalancieren zwischen, ja, Education, ja, dass man ein bisschen was lernt, aber wir werden natürlich auch weiterhin einzelne Unternehmen vernünftig, fundamental analysieren, dann auch mal mit ein bisschen mehr mit Kennzahlen und mit der Prognose etc., was in diesem Jahr noch passieren kann. Und ich denke mal aber, dass Sie das mir verzeihen können. Wir haben ja zwei tägliche Formate beim Aktionär. Morgens natürlich die Märkte am Morgen, die ich jetzt übernehmen durfte, und dann am Nachmittag um 14.40 Uhr live dann mit Martin Weiß die Opening Bell, wo alles Wichtige über den US-Handel besprochen wird. Und ich denke mal, mit diesen zwei Live-Formaten, da haben wir natürlich tagtäglich schon eine ganze, ganze Menge abgedeckt. Und denke mal, mit dem Podcast, um so ein bisschen tiefer dann ab jetzt ins Detail gehen zu dürfen, können wir das Ganze noch wirklich schön ergänzen, dass wir Ihnen so viel an Wissen bieten können, wie es nur geht. Florian, ich sage danke.
Vielen Dank.
Und wir sehen uns vor Weihnachten auf jeden Fall nochmal. Und liebe Zuschauer, wir sehen uns natürlich und hören uns vor Weihnachten. Und zwar nämlich dann in der nächsten Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Vielen Dank.
Die im Podcast besprochenen Finanzprodukte stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.